So, ich habe mich gleich sortiert. Ist auch an. Wunderbar. Ja, ich muss zugeben, ich bin manchmal ein bisschen schreckhaft. Meine Frau würde sogar sagen, du bist sogar ziemlich schreckhaft. Wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch sitze und so richtig vertieft bin in irgendeine Aufgabe, die ich so mache, um in meinen Gedanken ganz weit weg bin und es dann plötzlich klingelt, dann zucke ich so richtig zusammen. Das muss euch aber nicht abhalten, ihr dürft natürlich trotzdem da drüben auch beim Büro klingeln und mich gerne auch mal erschrecken, kein Problem, aber da zucke ich mal so richtig zusammen. Ähnlich geht es mir auch zu Hause, wenn ich irgendwie etwas lese vielleicht und plötzlich lassen meine Kinder etwas fallen, das kommt ja schon mal vor, und es knallt auf den Boden und es scheppert so richtig. Auch dann, ich zucke so richtig zusammen. Wahrscheinlich, weil ich einfach damit nicht gerechnet habe oder irgendwie überrascht bin. Wir wollen uns heute auch mit einem Mann aus der Bibel befassen, der sich ziemlich erschreckt hat. Zugegebenermaßen wurde er auch konfrontiert mit einer Engelbegegnung. Da kann man sich vielleicht schon eher mal erschrecken, als wenn es nur klingelt. Es geht nämlich um einen Priester mit Namen Zacharias. Wir lesen über ihn in Lukas 1, dass er ein frommer Mann war. Wir lesen, dass er untadelig lebte, also nach allen Forderungen Gottes, nach allen Geboten Gottes sich ausrichtete. Er war jemand, der erwartete, dass Gott handeln würde. Er hatte diesen Glauben und er erwartete auch, dass Gott den einen, den er angekündigt hatte, wirklich schicken würde und dass diesem einen noch ja der Vorläufer, der Vorbereiter vorne wegziehen würde, den Gott auch angekündigt hatte. Und doch ist es so, als das Ganze dann irgendwann sich ankündigt und tatsächlich passiert, da ist er überrascht. Als diese messianische Zeit dann anklopft und Gott seine Verheißungen, an die er glaubte, in die Tat umzusetzen beginnt, da erschrickt er und er fürchtet sich. So ist das, wenn Gott zu handeln beginnt, so ist das, wenn diese neue Zeit anbricht. Eine neue Zeit bricht an. Darum geht es in dieser Zacharias-Geschichte, die wir uns heute mal etwas ansehen wollen. Und ich will uns lesen aus Lukas 1, Vers 5 bis Vers 25. Und ihr könnt in euren Bibeln mitlesen, wenn ihr eine dabei habt, oder auf der Folie dann hinter mir mitlesen. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel. Na? Okay, ist da noch mit drauf? Ja, gut. Ihr habt schon weitergeschaltet, ne? Danke, ja. Also nochmal. Der Engel sprach, Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der von Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Unser Abschnitt hier beginnt mit einer zeitlichen Einordnung. Ganz am Anfang, da kriegen wir so eine zeitliche Einordnung. Wir lesen, wann sich das zugetragen hat, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa. Also Lukas, er verortet hier seinen Bericht historisch, er liefert Fakten und er löst damit auch so diesen Anspruch ein, den er ja selbst aufgestellt hat an sein Werk. Wir erinnern uns an Lukas 1:1-4, wo er das so deutlich gemacht hat: Lieber Theophilus, liebe Leser dieses Buches, ich habe sorgfältig recherchiert. Ihr könnt euch auf meinen Bericht verlassen. Und es ist so zu dieser Zeit des Königs Herodes, dass immer noch die Priester ihren Dienst tun am Tempel und dort ihre Opfer darbringen. Da hat sich nicht viel getan. Es geht so seit Jahrhunderten. Und weil es inzwischen schon so viele Priester geworden waren, das Volk war groß geworden, war die Priesterschaft unterteilt worden in unterschiedliche Abteilungen. Und es hatte immer nur eine dieser Abteilungen Dienst. Und innerhalb dieser Abteilungen, die auch noch ziemlich groß waren, wurde dann noch einmal gelost, wie wir es hier auch lesen. Und dann begab sich es eben zu einer Zeit, dass diese Priester von der Abteilung Abia Dienst hatten und dass das Los fiel auf diesen Mann, auf Zacharias, auf diesen gläubigen Priester, der mit seiner Frau immer noch an Gottes Verheißungen festhielt. Die sie noch immer diese Erwartungen hegten, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwenden würde. Obwohl ja schon 400 Jahre Stille vergangen waren. 400 Jahre seit dem letzten Propheten Maleachi. 400 Jahre des Schweigens von Gott. Und dieser Zacharias, er hat nun eines Tages das Privileg und er darf dieses Räucheropfer darbringen. Und das war ein ganz besonderer Moment für Zacharias. Das war der Höhepunkt einer Priesterkarriere. Das war ein Vorrecht, etwas, was ein Priester nur einmal in seinem Leben tun durfte. Und so geht er dahin und er vollzieht seinen Dienst und es geht los, ja wie immer, ganz gewöhnlich. Draußen steht die Menge des Volkes, es ist ein öffentlicher Gottesdienst sozusagen, es betet. Und im Innern des Tempels, da geht Zacharias zum Altar, um seinen besonderen Dienst zu versehen, wo er sich sicher schon lange drauf gefreut hat. Vielleicht ist er auch etwas aufgeregt, er geht jedenfalls hin, ins Heilige, dorthin, wo der Schaubrottisch, wo der 7-armige Leuchter und der Räucheraltar standen, um dort dieses Räucheropfer darzubringen, zum lieblichen Geruch für den Herrn. So wie es immer heißt im Alten Testament. Doch in diesem heiligen und für Zacharias ganz besonderen Moment, da geschieht dann etwas ja wirklich Außergewöhnliches. Wir lesen es in Vers 11. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Zacharias, also mittendrin in dieser wichtigen Aufgabe, in diesem ganz entscheidenden Dienst, dem Höhepunkt seiner ganzen Karriere, seines Lebens gewissermaßen, er erblickt auf einmal diesen Engel und natürlich, er erschrak. Da muss man auch nicht besonders schreckhaft sein, das ist ganz normal, dass man sich erschreckt. Ich meine, wie würde es dir ergehen, wenn du dich in einem Raum befindest, wo du alleine bist und auf einmal plötzlich steht da vorne zu deiner Rechten ein Mann, eine Person. Du würdest dich erschrecken. Natürlich. Wenn du deine Engelsgestalt erblickst, du würdest dich erschrecken. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Also wir sehen hier Zacharias, der ist vom Auftauchen des Engels völlig überrascht. Es ist nicht so, dass er so etwas schon mal erlebt hatte. Es ist auch nicht so, dass er so etwas erwartet hatte. Es ist auch nicht so, dass das für ihn ein normales Vorkommnis gewesen wäre, einem Engel zu begegnen. Ne? Manchmal hört man das ja so, ja, die da früher, ne, im Alten Testament oder zu den biblischen Zeiten, ja, da sind ja die Wunder am laufenden Bande geschehen und ständig tauchten der Engel auf. Nein, natürlich nicht. Zacharias hat mit sowas nicht gerechnet. Das ist kein Tag wie jeder andere. Die Zeit von Gottes Schweigen, sie ist vorbei. Es beginnt etwas Neues, eine neue Zeit bricht an. Ein Engel erscheint ganz plötzlich aus dem Nichts. Und der in den Schriften des Alten Testaments kundige Leser, viele von euch bestimmt auch, ihr werdet euch erinnern, ihr werdet euch erinnert fühlen an frühere Ereignisse. Vielleicht ging es auch Zacharias dann irgendwann so, als er das reflektiert hatte. Man wird vielleicht daran denken, wie ein Engel des Herrn die Geburt von Ismael, der Hagar, ankündigte, Genesis 16. Das ist doch relativ unbekannt, aber da gibt es auch so durch seinen Engel eine Geburtsankündigung. Man wird vielleicht auch daran denken, wie die Engel Isaaks Geburt dem Abraham und seiner zweifelnden Frau Sarah verkündigten, Genesis 18. Oder man wird sich erinnert fühlen, wie die Geburt Simsons, dessen Mutter, wir kennen ihren Namen nicht, aber ihr ist ein Engel erschienen, wie ihr die Geburt dieses Sohnes versprochen wurde, Richter 13. Das ist kein Tag wie jeder andere. Ein Engel erscheint. Die Spannung steigt. Eine neue Zeit bricht an. Es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Ein Engel erscheint und Zacharias merkt, Gott ist am Werk. Er handelt. Endlich. Es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, ob ich, um jetzt mal so ein Beispiel zu bringen, ob ich eine Versicherung abschließe oder ob ich einen Gast erwarte. Und nicht nur einen Unterschied in der Sache selbst, natürlich, sondern einen Unterschied in der Erwartungshaltung. Bei vielen Versicherungen, da ist das so, zum Beispiel bei der Haftpflichtversicherung, da ist das so, da habe ich mich gerade dieses Jahr irgendwann mal wieder darum gekümmert, da gehe ich eigentlich stillschweigend davon aus, dass ich sie nie brauchen werde. Aber für den Worst Case will ich sie haben. Ich schließe sie ab und lege die Unterlagen irgendwo in eine Schublade, Jahr für Jahr bezahle ich meinen Beitrag, aber eigentlich vergesse ich das Ding ansonsten. Meine Erwartung ist ganz klar. Ich brauche das Ding sowieso nicht. Höchstwahrscheinlich. Wenn ich dagegen Gäste erwarte, nächsten Samstag 15 Uhr vielleicht, dann gehe ich anders daran. Dann gehe ich rechtzeitig einkaufen. Ich besorge mehr als sonst. Schließlich kommen ja Gäste, die wollen ja irgendwas haben. Ich putze die Wohnung, ich decke den Tisch. Ich bin ganz konkret vorbereitet, denn ich habe eine andere Erwartung. Ich habe die Erwartung, der Samstag kommt und um 15 Uhr wird es klingeln und sie werden da sein. Und die Frage ist, bin ich dann vorbereitet? Diese Episode von Zacharias, sie veranschaulicht uns einmal mehr Gottes große Treue. Sie zeigt uns einmal mehr, dass Gott handelt, dass er das, was er verheißt, auch erfüllt. Es mag vielleicht lange her sein, wie Gottes Versprechen durch Maleachi, diesen Vorbereiter zu senden, Maleachi 3, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und doch ist diese Zusage bei Gott nicht in Vergessenheit geraten. Und doch ist diese Zusage nicht irgendwie aus dem Blick geraten, sondern was Gott ankündigt, das tut er auch. Er handelt in dieser Welt. Und nie und nimmer würde Gott auch nur den geringsten Teil, nur den kleinsten Teil von seinen ganzen Ankündigungen irgendwie vergessen oder hinten runterfallen lassen oder einfach nicht erfüllen. Er würde nie und nimmer nur den kleinsten Teil einer Zusage brechen. Gott handelt in dieser Welt. Er ist treu. Er tut, was er gesagt hat. Und die Frage ist, erwarten wir das eigentlich? Erwarten wir das eigentlich, dass Gottes Zusagen wahr werden? Erwarten wir das wirklich noch? Man sagt da so schnell ja, aber ist das wirklich so? Rechnen wir beispielsweise noch damit, dass Jesus Christus tatsächlich einmal wiederkehrt auf diese Welt? Oder ist das noch unsere feste Überzeugung, dass Gott dereinst einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird? Oder Ewigkeitssonntag, wir haben vorhin auch an die Verstorbenen gedacht. Ist das wirklich noch unsere feste Überzeugung, dass es bei Gott ewiges Leben geben wird? Ein Leben nach dem Tod, nachdem wir hier gestorben sind? Halten wir fest an diesen großen, auch an diesen über unser menschliches Verstehen hinausgehenden Ankündigungen Gottes? Halten wir daran fest? Ja? Oder sagen wir ja? Auf jeden Fall. Das ist ja ein Unterschied, ne? Also gleicht unser Glaube da so eher einer Versicherung, so, naja, ist ja gut zu haben für den Notfall, so in der Schublade, man weiß ja nie, vielleicht kann ich das mal rausziehen bei Gelegenheit. Oder haben wir, wie so bei einer Einladung, diese ganz konkrete Erwartung, Gott wird handeln? Na klar. Denn bedenken wir, mit Johannes, da hat diese neue Zeit, da hat diese Zeit der Erfüllung begonnen. Sie ist angebrochen. Gottes Verheißungen werden jetzt erfüllt. Stück für Stück setzt Gott jetzt um, was er über die Jahrhunderte und Jahrtausende versprochen hat. Manches hat er schon erfüllt. Manches steht noch aus. Vielleicht demnächst. Es geht ja noch weiter mit den Dingen, auf die wir noch warten. Eine neue Zeit bricht an. Alte Verheißungen werden erfüllt. Rechnen wir damit. Setzen wir unser Vertrauen darauf. Seien wir vorbereitet. Ein zweites. Vergessene Gebete werden erhört. Das ist auch sehr schön hier zu sehen und etwas sehr Ermutigendes an dieser Stelle. Wir haben da Zacharias, wir haben Elisabeth, wir haben dieses Ehepaar, fromme Leute, gläubige Leute aus bester priesterlicher Herkunft, beide so aus gutem Hause. Und doch gibt's da etwas, was ihnen großen Kummer bereitet. Sie hatten kein Kind, lesen wir. Elisabeth war unfruchtbar, lesen wir in Vers 7. Und diese Kinderlosigkeit, die war für sie nicht nur eine große Not, weil sie sich Kinder wünschten. Diese Kinderlosigkeit war auch ein Unglück, weil dies bedeuten würde, dass ihr Name in Israel nach ihrem Tod verschwinden würde. Das ist vielleicht nicht mal ganz so nachvollziehbar für uns heute, aber für die Menschen damals in ihrer Kultur war das etwas ganz Schlimmes. Kinderlosigkeit war auch ein geistliches Elend. Es galt als eine Schande. Elisabeth sagt es am Schluss, ne? Es ist ihre Schmach gewesen. Und Zacharias und Elisabeth, sie haben natürlich getan, was man so tut als gläubiger Mensch. Sie haben in jungen Jahren um Nachkommen gebetet. Und inzwischen haben sie wahrscheinlich längst aufgehört zu bitten. Denn die Zeit des Kinderhabens ist für sie vorbei, definitiv. Wir lesen es auch. Aber, und das ist das Wunderbare hier, was wir hier sehen, längst vergessene Gebete werden erhört. Ja, wir könnten eigentlich sagen, Kleider, ne, veralten, was wir anhaben, veraltet, Bücher veralten, die Bibel nicht, aber Bücher veralten, selbst Schulden verjähren, aber Gebete veralten und verjähren nicht. Wir mögen sie vielleicht längst vergessen haben oder wir mögen es längst abgehakt haben, aber bei Gott geht kein Gebet verloren und keine Bitte wird von ihm vergessen. Und das gilt, obwohl Gott natürlich, und das bleibt für uns manchmal unverständlich, obwohl Gott natürlich in seinem unausforschlichen Ratschluss nicht jedes unserer Gebete so beantwortet, wie wir uns das wünschen, so gilt das doch, dass bei Gott kein Gebet vergessen oder ja einfach nur weggelegt wird. Wir lesen das in Offenbarung 5, Vers 8, dass unsere Gebete wie Räucherwerk vor Gottes Thron gebracht werden. Wie Räucherwerk. Das ist interessant, finde ich an dieser Stelle. Ne? Der Zacharias, der geht da in den Tempel und er bringt Gott Räucherwerk dar. Das Räucherwerk steigt auf durch seinen Dienst. Und in der Offenbarung heißt es dann wiederum, dass die Gebete der Heiligen wie Räucherwerk vor Gott kommen. Also so sichtbar und so real wie das Räucherwerk des alten Bundes, so real und tatsächlich kommen unsere Gebete, die wir sprechen, vor den himmlischen Thron Gottes. Vielleicht kann man sogar sagen, das, was damals zur Zeit des alten Israels das Räucherwerk und die Opfer waren, das sind heute in unserem Zeitalter die Gebete. Wir bringen sie zu ihm und sie steigen auf zu Gottes Thron in die himmlische Herrlichkeit. Also da bricht eine neue Zeit an, eine Zeit, in der Gott in besonderer Weise auch die Gebete der Seinen hört. Denn bei Gott geht kein Gebet einfach verloren. Es wird kein Anliegen einfach vergessen. Sondern durch unser Beten haben wir Anteil an Gottes Herrschaft und an seinem Wirken in dieser Welt. Und das sehen wir ja auch hier bei Zacharias und Elisabeth so deutlich. Der Engel erscheint und er spricht dann Zacharias an und er sagt zu ihm, dein Gebet ist erhört. Vers 13 ist das. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und dann weiter. Du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Also Zacharias wird sich freuen. Er wird sich aber nicht nur freuen, weil er endlich Vater wird. Nein, er wird sich auch freuen und viele werden sich hier mitfreuen wegen der Mission dieses Kindes, wegen des besonderen Auftrages dieses Kindes. Denn, Vers 15 geht es weiter, er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Dieses Kind wird ein besonderes Kind sein. In seiner Geburt wird nicht nur Zacharias Bitte, seine persönliche Bitte um einen Nachkommen erfüllt. In seiner Geburt wird auch das jahrhundertelange Flehen von Gottes Volk erfüllt. Also wir sehen hier so dieses Ineinander von Gottes großem Plan mit der Welt, also von den großen Dingen und den kleinen Dingen der Sorge und Not eines einzelnen Ehepaares. Und ich finde das so faszinierend, wie beides hier zusammenkommt. Gottes große Pläne mit dieser Welt, ne, das ganz Globale, und dann die kleine Not dieses einzelnen Ehepaares. Für mich ist das eine große Ermutigung, auch für das persönliche Gebet, gerade für das persönliche Gebet, für unsere persönlichen Anliegen, die auch zu Gott zu bringen. Wir sehen nämlich hier, dass bei Gott nicht das Kleine für das große Ganze zurückstehen muss. Das ist häufig so in unserer Welt. Das Schicksal der Kleinen muss zurückstehen für das große Ganze. Wir bringen das nicht zusammen in unserer menschlichen Begrenztheit ganz oft. Aber bei Gott, unserem Vater im Himmel, da ist das anders. Da kommt beides zusammen. Die großen Linien seines Heilshandelns mit dieser Welt und die, ja, individuellen, kleinen, persönlichen Nöte einzelner Menschen. Gott bringt es zusammen. Und das darf dich ermutigen. Das darf dich ermutigen und dir deutlich machen, deine Nöte, die sind nicht zu gering für Gott. Die sind nicht zu unbedeutend für ihn. Bring sie zu ihm. Deine Sorgen sind nicht nebensächlich für ihn. Sag sie ihm. Deine Bitten verhallen auch nicht einfach, sobald sie ausgesprochen wurden. Nein, der Allmächtige hört sie. Dein Beten ist auch nicht einfach vergessen und verloren. Nein, es kommt real vor den Thron Gottes. Und so dürfen wir das auch immer wieder erleben. Wir erzählen uns das ja auch miteinander. Immer wieder erleben, wie damals auch Zacharias und Elisabeth es erlebt haben. Wir lesen dann von der Erhörung dieses Gebetes und tatsächlich wird es wahr, Vers 24, Elisabeth wurde schwanger. Gott ist treu. Ihre Bitte wurde erhört. Das längst vergessene Gebet wurde erhört. Die längst verhallene Bitte wurde beantwortet. Wenn wir beten, sind wir nicht ohnmächtig. Wir sind nicht wirkungslos. Wir haben viel mehr und gerade in dieser neu angebrochenen Zeit Anteil an Gottes Wirken und Handeln in dieser Welt. Das darf dich ermutigen. Bring dein Gebet vor Gott. Und etwas Letztes. Dienst mit ungeteiltem Herzen. Das ist möglich. Auch in dieser neuen Zeit. In dieser neuen Zeit, die anbricht, ist Dienst mit ungeteiltem Herzen möglich. Wir denken nochmal an den Zacharias. Wie reagiert er auf die Begegnung und auf die Worte vor allen Dingen des Engels? Mit Jubel? Mit Begeisterung? Mit Freude? Nein. Er ist skeptisch. Er ist sehr, sehr skeptisch. Dieser fromme Mann reagiert mit Zweifel. Er reagiert mit Unglaube. Vielleicht wundert uns das. Und wir denken uns, Mensch, Zacharias, wie kann denn das sein? Da steht ein Engel vor dir. Du kannst ihn sehen. Leibhaftig steht er vor dir in ganzer Größe. Der spricht mit dir. Verbal, Worte, akustisch. Du hörst sie. Wie kannst du denn da noch zweifeln? Wie kannst du denn da noch, ja, diese Unsicherheit haben? Also, wenn du so einem Engel begegnest, lieber Zacharias, dann müsste das doch sofort weg sein. Dann müsstest du doch sagen, ja klar. Amen, ich freue mich. Halleluja, danke Gott. Wie kannst du denn da nicht glauben? Aber ist es nicht auf der anderen Seite auch so, dass viele von uns Christus auch bereits ganz real erfahren haben? Dass wir auch ganz eindrückliche Glaubenserfahrungen gemacht haben, vielleicht nicht mit so einem Engel, aber auch sehr eindrückliche Glaubenserfahrungen gemacht haben, dass der Zweifel auch uns eigentlich ein für alle Mal ausgetrieben sein müsste. Und doch flackert der Zweifel immer wieder auf. Und niemand von uns, glaube ich, könnte mit Bestimmtheit sagen, dass er anders als Zacharias reagiert hätte. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass auch unsere Herzen immer noch zerrissen sind. Dass auch bei uns da immer noch so ein Zwiespalt ist zwischen Glaube und Zweifel. Allzeit mit ungeteiltem Herzen dienen wir unserem Gott nicht. Leider nicht. Da ist Erneuerung nötig. Nicht nur bei dem frommen Zacharias, auch bei uns frommen Leuten heute. Da ist Erneuerung nötig. Und Johannes, er ist ja genau dafür gekommen. Johannes ist genau dafür gesandt worden, um diese Umkehr, diese Hinwendung zu Gott anzumahnen, dafür zu motivieren. Das ist ja sein Auftrag. Wir lesen das. Er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Ist es nicht das, was wir auch brauchen? Ist es nicht das, was du auch brauchst? Eine neue Hinwendung zu Gott? Ganze Hingabe? So ein Dienst mit ungeteiltem Herzen, aber auch Erneuerung, auch das ist ja angesprochen, in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Gute an Johannes ist, er fordert uns nicht nur dazu auf, er fordert das nicht nur ein, er gibt uns auch ein Beispiel. Ein eindrückliches Beispiel, ein eindrückliches Vorbild für diese konsequente Hingabe an Gott, für diesen ungeteilten Dienst, den sehen wir an Johannes selbst, wenn wir auf ihn und sein Leben blicken. Vers 15 ist ja schon etwas gesagt über sein Leben. Er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. In der ersten Vershälfte ist dieser besondere Status als Gottgeweihter von Johannes Thema. Und dann, und das interessiert uns an dieser Stelle, das ist wichtig, und dann wird eben sein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist betont. Er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Nun, niemand von uns heutzutage ist von Mutterleibe an oder von Geburt an erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das gibt es so nicht. Aber sobald Jesus in unser Leben tritt, sobald wir Jesus Christus kennenlernen, ist der gleiche Heilige Geist, der in Johannes lebte, von Mutterleibe an, der ihn erfüllte, der gleiche Heilige Geist ist es, der auch uns erfüllt. Und mit diesem Heiligen Geist in uns bricht eine neue Zeit an. Da bricht eine neue Zeit an für dich ganz persönlich. Sobald der Heilige Geist in dein Leben tritt, wird da ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und mit dem Heiligen Geist in uns, da können wir Zweifel überwinden. Da können wir Gott ganz vertrauen. Der Heilige Geist in uns, er ist es, der uns treibt, uns Gott ganz hinzugeben. Vom Heiligen Geist getrieben ist so ein Dienst möglich, mit ungeteiltem Herzen, mit ganzer Hingabe. Ein Dienst, wie Johannes ihn tat, voller Hingabe und Konsequenz ist möglich. In den meisten Autos, die man heutzutage so fährt oder die man kaufen kann, da ist ja ein Navi verbaut, ne? Oder man hat eins sich reingeklemmt. Die meisten Menschen haben jedenfalls eins. Aber ich habe so beobachtet, man kann damit sehr unterschiedlich umgehen. Da gibt es diejenigen, die auf ihr Navi brav hören, ne? In 200 Metern rechts abbiegen und dann die zweite links und im Kreisverkehr die dritte wieder raus und so weiter. Ich mache das auch ganz gerne. Ich höre da eigentlich immer recht genau hin und dann finde ich mich manchmal auch wieder auf irgendeinem so Feldweg, der dann 50 Meter kürzer ist. Aber das stört mich nicht. Und dann gibt es die anderen, die das nicht tun. Die dieses praktische Gerät zum Beispiel ignorieren. Das Navi läuft zwar, aber sie fahren trotzdem einfach ständig irgendwie anders, wo sie wollen. Oder andere haben sich angewöhnt, das Navi zu überhören. Das Ding läuft zwar, aber du bist gedanklich einfach nicht dabei. Das Navi sagt dies, aber du fährst das. Und vielleicht wäre es an diesem Tag auch mal klug gewesen, auf das Gerät zu hören, denn schließlich findest du dich vielleicht vor einer Straßensperrung wieder. Kann passieren. Oder manche übertönen das Navi auch. Es läuft, aber durch ein lautes Gespräch oder das Radio wird es mehr oder weniger in den Hintergrund verdrängt. Paulus warnt uns. Paulus schreibt uns nämlich, den Geist dämpft nicht. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist dämpft nicht. Es ist möglich, dass wir uns dem Wirken des Geistes Gottes verschließen. Und wie bei einem Navi ist es möglich, dass wir auch Gottes Geist ignorieren, überhören oder übertönen. Den Geist dämpft nicht. Vielmehr lassen wir uns vom Heiligen Geist erfüllen. Dann erleben wir das auch, dass der Heilige Geist uns verändert. Dann erleben wir das auch, wie er uns immer wieder auf Christus ausrichtet, uns auf ihn hinweist, wie er uns zu Christus zieht. Wir erleben das, wie die Frucht seines Geistes in uns wächst, langsam Gestalt gewinnt, wie er uns tröstet, wie er uns beschenkt mit Weisheit und Führung. Denn mit dem Heiligen Geist in uns bricht eine neue Zeit an. Mit dem Heiligen Geist in uns kann der Zweifel überwunden werden. Mit dem Heiligen Geist in uns ist ein ungeteilter Dienst für Gott, diese ganze Hingabe an unseren Herrn, möglich. Vielleicht denkst du, das mit dem Heiligen Geist, das ist für mich noch ein bisschen schwer zu fassen. Ich weiß von Gott, ich weiß von Jesus, ich interessiere mich für ihn, aber der Heilige Geist, dass Gott irgendwie so bei mir ist, in meinem Leben, in mir wohnt, davon weiß ich noch nicht so viel. Oder ich spüre das nicht so recht. Ich bin da vielleicht noch am Anfang meines Weges mit Gott. Wenn das so ist, dann möchte ich dir eine Ermutigung und einen Rat mitgeben. Gottes Wort verheißt uns, und das ist die Ermutigung, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 3. Wenn du also aufrichtig und von Herzen das bekennst und das so weißt, tief in deinem Herzen weißt, ja, Jesus ist mein Herr. Ich vertraue ihm. Ich glaube fest daran, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist. Dass er dort gestorben ist, um für meine Schuld zu bezahlen, um mich zu einem Kind Gottes zu machen. Und dass er auferweckt wurde und der Herr dieser Welt ist. Wenn du das glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Ganz bestimmt. Ganz sicher. Das sagt ja nicht ich. Das sagt die Bibel. Gottes Wort sagt es. Und das ist die Ermutigung für dich. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Dann lebt er in dir. Das ist schon so. Und der Rat, den ich dann auch noch nennen möchte, der ist eigentlich ganz einfach. So ein zweischneidiger Rat oder zwei Teile gehören dazu. Lerne und bete. Befasse dich mit dem Heiligen Geist. Schau mal nach, was sagt die Bibel dazu. Forsche darin. Frag andere. Frag andere Christen, die vielleicht schon mehr wissen dazu. Und bitte Gott darum. Ja, bitte den Geist selbst darum, dass er in deinem Herzen wirksam wird und dass er dich ganz erfüllt und dass du das erlebst, dass der Heilige Geist dich umgestaltet, dich verändert, den Zweifel vertreibt oder was dich da auch davon abhält, Jesus ganz zu folgen. Bitte darum, dass der Heilige Geist in dir mehr und mehr Raum gewinnt. Eine neue Zeit bricht an. Unter dieser Überschrift haben wir über Zacharias und seine Begegnung hier mit diesem Engel nachgedacht. Wir haben gesehen, dass alte Verheißungen erfüllt wurden und erfüllt werden. Wir leben in dieser Zeit der Erfüllung. Und die Frage ist, sind wir eigentlich vorbereitet? Rechnen wir noch damit? Oder gleicht unser Glaube mehr einer verstaubten Versicherung für den Fall der Fälle irgendwo abgelegt? Eine neue Zeit bricht an, vergessene Gebete werden erhört. Bei Gott geht kein Anliegen verloren. Da wird das nicht einfach vergessen. Nein, Großes und Kleines kommt bei Gott zusammen. Beten lohnt sich. Gott nimmt sich unserer Nöte an. Und zuletzt, eine neue Zeit bricht an. Dieser Dienst mit ungeteiltem Herzen, dieser Glaube mit ungeteiltem Herzen ist möglich. Johannes ist ein Beispiel dafür, was der Heilige Geist aus einem menschlichen Leben machen kann. Auch Johannes war ja kein Halbgott, er war ein Mensch. Und der Heilige Geist, ja, er hat das aus seinem Leben gemacht, was wir dann von ihm lesen, was uns von ihm berichtet ist. Dämpfen wir Gottes Geist nicht, sondern lassen wir unsere Herzen ganz von ihm erfüllen. Dann bricht eine neue Zeit an. Dann bricht eine neue Zeit an, auch für dich ganz persönlich, mit dem Heiligen Geist in unserem Herzen. Amen. Ja, wir wollen miteinander ein Lied singen.